SWR Kultur am Samstagnachmittag. Sie spielt Theater, spielt in Kino- und Fernsehfilmen, hat sogar Comedy in der Sitcom-Serie Think Big gemacht. Und am Theater hat sie auch schon Regie geführt. Dazu ist sie eine tolle Musikerin, komponiert und textet eigene Songs. Am Karfreitag können wir Hannah Plass im ZDF-Film Das gläserne Kind sehen, in der Hauptrolle neben Katharina Böhm. Die Premiere beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen hat das Publikum dort schon sehr bewegt. Herzlich willkommen bei SWR Kultur am Samstagnachmittag, liebe Hannah Plass.
Vielen Dank, hallo.
Das gläserne Kind behandelt ja ein sehr sensibles Thema und schaut auf den Menschen in einer Familie, der in ähnlichen Konstellationen oft übersehen wird. Das gläserne Kind, das sind Sie in der Rolle der Tochter Helen. Und diese Helen hat einen Bruder, Lukas, der mit einem Gendefekt geboren wurde und deshalb behindert ist. Und ihm gilt die ganze Aufmerksamkeit und Liebe ihrer alleinerziehenden Mutter Anne, die Katharina Böhm spielt. Die ist überfordert und erkennt nicht, wie sehr sie ihre Tochter übersieht, wie sie durch ihr gläsernes Kind, deswegen heißen die so, hindurchsieht. Jetzt habe ich viel geredet, aber das muss man einfach mal erklären. Was hat sie an der Rolle besonders gereizt?
Ja, das Erwachsenwerden tatsächlich. Also Helen, die Tochter, kommt nach 7 Jahren Funkstille zurück und versucht wieder Kontakt aufzunehmen zu ihrer Mutter, beziehungsweise muss das, weil die Mutter das Haus verkaufen will und sie so sozusagen wieder zueinander kommen. Und dass es eine Helen gibt, die erwachsen ist, die einen Sohn hat, die versucht, ihr Leben aufzubauen. Und dass es eine Helene, sie hat sich sogar umbenannt, dass es eine Helene gibt, die noch natürlich das Kind ist und immer die Tochter ihrer Mutter bleiben wird und zurückkommt in dieses alte Haus mit all diesen Erinnerungen. Das hat mich sehr interessiert, so ein Spannungsverhältnis zwischen alt und neu.
Und es ist ja wirklich ein ganz schwieriges Verhältnis mit der Mutter. Ne? Sie waren jahrelang weg und dann sehen Sie die Mutter wieder in dieser Rolle. Was war für Sie die Herausforderung beim Spielen dieser hochbelasteten Beziehung zwischen Mutter und Tochter?
Ich glaube, die Helen, die hat ja gar keine Lust, sich zu streiten. Die will gar nicht, oder beide wollen sich eigentlich nicht streiten. Die wollen eigentlich den Frieden wahren zwischeneinander. Und es gibt natürlich einfach Dinge, die müssen ausgesprochen werden und die sind nicht ausgesprochen. Und wir haben irgendwie einen ganz langen Film, wo beide versuchen, das gut zu machen und gut miteinander umzugehen und alles richtig zu machen. Und dann geht es natürlich schief. Das geht nicht anders. Manche Dinge müssen dann irgendwann raus.
Da brodelt es ja dann oft unterschwellig auch ganz stark bis hin zu offenem, heftigen Streit, der dann doch kommt, wo sich Mutter und Tochter anschreien. Das ist sicher sehr kräftezehrend, sowas zu spielen. Oder wie war das für Sie beide?
Wir hatten tatsächlich schon Erfahrung. Wir haben 2011 einen Film zusammen als Mutter und Tochter gespielt, Katharina und ich, und konnten da irgendwie auf sozusagen diese Bindungs-Liebesbeziehung zurückgreifen. Und wir haben dann tatsächlich uns mehrere Wochenenden zusammengesetzt und einfach ganz viel gesprochen und analysiert und versucht genau zu verstehen, wann wer was falsch versteht, wann wer was sich wünscht. Und das war eine tolle Arbeit, ehrlich gesagt, miteinander. Das war ganz, ganz bereichernd. Und dann muss man sozusagen sich halt wie immer so zusammenreißen. Sozusagen, es muss da sein und spürbar sein, aber man muss die Ruhe bewahren. Das war die Arbeit.
Haben Sie das dann regelrecht analysiert oder haben Sie es einfach immer wieder gespielt, wie Sie sich da beide drauf vorbereitet haben?
Beides, beides. Wir haben ganz, ganz viel tatsächlich analysiert und gesprochen und wir haben aber dann, das ist ehrlich gesagt ganz toll daran, mit Katharina zu spielen, weil sie total loslässt. Sie bereitet sich vor und dann, wenn gespielt wird, dann wird einfach gespielt und dann passiert, was passiert. Und dann hat sie es gar nicht mehr unter Kontrolle und es ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man dann so im Moment sein kann miteinander. Das war toll.
Der Film hat natürlich viele Rückblicke, wo man dann so immer mehr auf eine ganz tiefe emotionale Ebene kommt. Es stehen diese Schuldzuweisungen im Raum und es bleibt eigentlich uns, dem Publikum, überlassen, die Perspektiven von Mutter und Tochter einzuordnen. Das ist ein ungewöhnlich offener Ansatz für einen deutschen Fernsehfilm. Finden Sie nicht auch? Ist das reizvoller als Schauspielerin, wenn man sagt, okay, die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich das angucken und selber ein Urteil bilden?
Ja, ich finde das tatsächlich total wichtig, wenn wir das Thema sozusagen uns angucken, weil mit Schuldzuweisungen kommt man ja ganz selten wirklich an den Kern der Person oder der Beziehung. Also natürlich, wenn wir einen Bruder und Sohn haben, der schwer behindert ist, dann bedarf das der Fürsorge. Wir können den ja nicht einfach im Stich lassen. Und das ist so lange klar, bis dieser Sohn stirbt. Und sich dann sozusagen keine neue Beziehung entwickelt zwischen der Mutter und der Tochter und erstmal klar wird, was war denn die Beziehung? Und da gibt es plötzlich ein Riesenloch und einen Riesenschmerz und ganz viel, was verarbeitet werden will. Und dann sozusagen eine neue Beziehung zu beginnen, ist gar nicht so leicht. Und das finde ich, ist irgendwie immer wieder in Familienkonstellationen eine große Aufgabe. Okay, jetzt habe ich plötzlich verstanden, das ist zwischen uns passiert. Und wie fangen wir denn jetzt neu an? Was ist denn unser neuer Weg, miteinander umzugehen oder uns zu sehen und kennenzulernen? Und das finde ich ein total wichtiges Thema und in allen Eltern-Kind- oder überhaupt Beziehungen wichtig.
Gläserne Kinder sind ja gerade unter dem Titel Glass Children auf Social Media auch ein wichtiges Thema. Da werden bei vielen Kindheitserinnerungen wach. Wie vertraut war Ihnen das denn, bevor Sie durch das Drehbuch damit konfrontiert worden sind?
Ich habe tatsächlich erst über das Drehbuch von dem Begriff gehört und finde, dass das total wichtig ist, so wie überhaupt wahrscheinlich zu wenig über bedürftige Menschen gesprochen wird, so wie die zu wenig stattfinden, ist auch das Glass-Children-Thema natürlich ein total wichtiges Thema, was irgendwie durch Social Media und das Internet, dadurch, dass es Foren gibt, wo Menschen sich austauschen können, Erfahrungsberichte und so weiter. Glaube ich, ist es ganz, ganz toll, dass das Beachtung findet und Menschen sich austauschen können. Das ist einfach total wichtig.
Sie sind seit 12 Jahren in den verschiedensten Rollen im Fernsehen zu sehen, aber auch im Kino, zum Beispiel in Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, der heute Abend um 20.15 Uhr auf Dreisat läuft. Aber Sie haben auch seit Ihrer Schauspielausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München kontinuierlich Theater gespielt. Unter anderem an den Münchner Kammerspielen in Bremen und Berlin. Und Sie waren 4 Jahre lang bis 2017 fest am Staatstheater in Stuttgart. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Bühne, an die Stadt und an die Menschen dort?
Also ich hatte eine sensationelle Zeit in Stuttgart. Ich war sehr, sehr gerne da. Das Theater war unglaublich gut. Wolfgang Michalek hat es mal gesagt, wir hatten einen Stall voller Rennpferde. Alle waren einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr gute Schauspieler und alle wollten spielen, spielen, spielen. Und wir hatten tolle Inszenierungen. Wir hatten ein fantastisches Publikum. Das Stuttgarter Publikum ist ja wirklich bekannt für seine streitlustige Auseinandersetzung mit dem Theater. Das ist ja wirklich großartig. Ich erinnere mich an ein Paar, das ist mal vor mir rausgegangen und da hat die eine zur anderen gesagt, also das war jetzt so schlecht, da gehen wir in 3 Monaten gleich nochmal und schauen, ob es immer noch so schlecht ist. Ist natürlich, die sind die besten Voraussetzungen für gutes Theater.
Ja. Sie haben ja damals schon in der Drei-Groschen-Oper gespielt, die Polly
Ja.
Peachum, und sind von der Presse als Entdeckung gefeiert worden, als Schauspielglück. Das war für Sie als junge Schauspielerin mit gerade mal 25 Jahren sicher toll, oder? Hilft sowas auch durch Durststrecken, die man ja auch hat?
Ja, man muss sagen, natürlich war das ein ganz, ganz, ganz toller Start. Und der Einbruch kam ja eher danach, als ich dann freiberuflich gearbeitet habe und damit umgehen musste, okay, jetzt haben wir hier diese ganze Freizeit und wir haben keine Struktur und es hat noch niemand angerufen und ich bin eigentlich gerade arbeitslos. Und damit umgehen zu lernen, war ganz, ganz schwer. Die ersten 1,5 Jahre, das war tatsächlich gar nicht einfach. Aber ich habe auch danach immer wieder fantastische Sachen erleben dürfen und tolle Arbeiten machen dürfen. Und ich glaube, dass, wie das Leben auch, ist es einfach immer ein Jojo, ein Auf und Ab. Mal
Aber
ist
kann
es
man sich
okay, mal
daran
ist es
festhalten? Hey, ich bin ein Schauspielglück. Irgendwann werden das auch die Castingagenturen merken.
Also, ich freue mich sehr, dass Sie das jetzt so sagen, weil jetzt kann ich das vielleicht, aber davor konnte ich es nicht.
Okay. Sie haben ja schon ganz früh mit der Schauspielerei angefangen, aber eben auch mit der Musik. Und in der Drei-Groschen-Oper, wie im Film Mackie Messer, konnten Sie auch Ihre beiden Leidenschaften, singen und Schauspielen, ausleben. Da kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen, auf das Singen. Welchen Vorteil hat diese Doppelbegabung denn generell am Theater und im Film?
Es hat den Vorteil, man darf dann solche Sachen machen wie die Drei-Groschen-Oper und man darf solche Sachen machen wie den Drei-Groschen-Film. Ich habe auch viel in der Oper gearbeitet. Durch das Singen konnte ich das machen und es ist großartig. Und dann andererseits hat es auch den Nachteil, dass meine eigene musikalische Veröffentlichung ganz, ganz lange habe ich ja gar keine gemacht, einfach weil ich im Theater war. Und wenn ich Konzerte spielen wollte, dann mussten wir immer warten, bis der Spielplan rauskam. Und das sind ganz unterschiedliche Zeiträume. Also Konzerte werden so meistens 3 Monate vorher gebucht und ein Spielplan wird erst den Monat vorher gemacht. Und dann kann man einfach keine Konzerte spielen und das ist total schade. Genau. Und so gibt es immer auch wieder wie so 2 Herzen, die in der Brust schlagen. Und das eine sagt, aber ich will. Und das andere sagt, aber du kannst nicht, aber ich will. Und dann muss man immer sagen, okay, wann ist Zeit, wofür?
Sie sind ja direkt nach dem Abitur an die Schauspielschule gegangen. Was hat den Ausschlag denn dafür gegeben, dass Sie damals so genau wussten, was Sie nach der Schule machen wollen?
Tatsächlich wusste ich das ganz früh. Ich war in einem Musical in Cats und ich fand es total blöd, bis die weiße Katze kam und diesen Moonlight-Song, den großen Hit, gesungen hat. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die bestbezahlte Sängerin des Abends, aber Cats ist wirklich ein schwer zu verstehendes Musical als Kind. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich verstehe überhaupt
verstanden.
Nicht,
was ich hier passiert.
Ja. Und dann kam diese weiße Katze und der Spot auf diese weiße Katze und die hat diesen Song gesungen. Und ich habe gedacht, aha, das will ich machen. Und das war mit 9 und von da an habe ich immer versucht, das zu machen. Deswegen war natürlich die Drei-Groschen-Oper als Musical, das war für mich wirklich ein großer Traum und ich träume ihn einfach immer noch weiter und hoffe, dass ich weiter irgendwann tolle Musical-Sachen spielen darf.
Sie haben mit 14 auch als Statistin angefangen, haben mit 14 aber auch angefangen, Songs zu schreiben. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe Klavierunterricht gehabt und habe immer gerne gesungen und dann irgendwann, ich war immer wahnsinnig übelfaul, und wollte lernen, eben Songs zu schreiben, weil die muss man nicht üben. Da kann man dann sozusagen selber sich beschäftigen am Klavier und kann versuchen, Songs zu machen. Und das habe ich dann damals angefangen. Es war wie so ein Weg raus aus dem Klavierunterricht und rein in das eigene Musizieren. Es war schön. Es hat mir Spaß gemacht.
Sie haben früher unter dem Pseudonym Ginger Radcliffe mit verschiedenen Bands gearbeitet und 2 Alben veröffentlicht. Den Künstlernamen hatten Sie Ihrer kleinen Schwester zu verdanken, habe ich gelesen. Ja. Was steckt da dahinter? Warum Ginger Radcliffe?
Ja, ich weiß nicht. Sie ist einfach ein Genie. Sie ist irgendwann ins Wohnzimmer gekommen und hat gedacht, ich habe mir jetzt folgenden Künstlernamen überlegt. Ginger, weil das ist scharf, das ist ein Gewürz und das ist auf englischen Mädchenname und auf Friesisch, wo meine Mutter herkommt, ist das ein Männername.
Mhm. Ginger ist Ingwer, ne?
Ingwer, genau. Und dann rot wie die Liebe. Und das Cliff sollte dann nochmal so das Gefährliche reinbringen. Und das hat sie sich überlegt, als sie so 6 war. Und dann hatten wir diesen Künstlernamen immer und haben gedacht, ja, irgendwann wird man den halt dann verwenden.
Hat aber nichts damit zu tun, dass Sie in London geboren worden sind und erst mit 3 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen sind.
Ja, doch, ich glaube schon. Also wir haben auch noch lange Englisch gesprochen. Ich habe lange so einen Sprachmix gesprochen. Für mich war nicht wirklich ersichtlich, wer jetzt was wann versteht und wann nicht, weil ich dachte halt einfach, alle verstehen immer alles. Und natürlich sprechen auch immer wieder Leute Englisch und so. Aber also ich war mal im Krankenhaus und da haben die Krankenschwestern meiner Oma gesagt, ah, die versteht nichts, die spricht ja nur Englisch. Und meine Oma war so, was? Na klar, ist doch Quatsch.
Ist noch was an Ihnen britisch von dieser Zeit? Ist da was übrig geblieben? Der Humor vielleicht?
Ja, der Humor, dann natürlich auch so ein paar Sprüche, so we cross that bridge when we come to it, I love you all the time, sagen wir auch immer in der Familie und so. So ein paar Sachen sind übrig.
Sie machen inzwischen ja als Solistin unter ihrem eigenen Namen Musik, haben 2022 ihre erste Solo-EP On Track veröffentlicht. Sie spielen auch Klavier, etwas Trompete, Flöte, Geige und vor allem singen sie aber mit ihrer wirklich schönen Stimme. Wir haben vorhin schon einen Song von Ihnen gehört in der letzten Stunde. Hören wir noch mal in einen anderen rein. Time Bubble.
I know people say I'm overthinking. But what I try to do time bubble.
Das ist so schön und außergewöhnlich und toll gesungen, dass man ihnen wirklich zurufen mag, machen Sie weiter. Wann kommt das nächste Album von Ihnen?
Ach, ich freue mich ganz, ganz doll darauf. Auf dem Computer sind so viele Ideen und die werden irgendwann zusammengefügt und weiter bearbeitet. Ich brauche nur ein kleines bisschen Zeit dafür und ich hoffe, dass sie bald da sein wird und dann wird es auch kommen und veröffentlicht werden. Darauf freue ich mich sehr.
Sie haben ja zur EP auch ein Video gemacht, in dem Sie die Texte szenisch aufgreifen und das Schlüpfen in die Rollen auf der Bühne thematisieren. Das zeigt nochmal, dass für Sie eigentlich die beiden Kunstformen ganz eng zusammengehören. Zumindest habe ich das so verstanden, oder?
Ja, total. Für mich war das total wichtig, dieser Moment der Transformation, um den ging es für mich in dieser ganzen Platte und den sozusagen anzubinden und zu erklären, so ist es für mich, so transformiere ich mich und so transformiere ich mich in meinem Beruf und dann gibt es Menschen, die mich dabei unterstützen, Menschen, die das mitgestalten.
Wir bleiben bei der Musik. Alle unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen sich ein Musikstück wünschen. Sie haben sich den Klassiker von Carole King, You've Got a Friend, gewünscht, in einer Live-Version von einem ganz besonderen Sänger. Warum dieser Song? Warum diese Version?
Ich finde, diese Version ist so unfassbar berührend, weil diese Live-Version ein unfassbares Publikum hat. Also das Publikum singt mit und ist so unfassbar musikalisch und man spürt diesen Raum so sehr und die Band von Donny Hathaway ist eh fantastisch. Und ich liebe das so sehr, weil Musik ja einfach so was Heilsames ist und noch so viel heilsamer, wenn man sie gemeinsam teilen und erleben kann. Und deswegen hat diese Aufnahme für mich irgendwie eine total große Bedeutung.
Ja, es ist ja auch ein wunderbarer Song über Freundschaft und irgendwie auch tragisch, dass Donny Hathaway ja viel zu früh gestorben ist. Ne? Das berührt einen dann nochmal mehr, oder?
Ja, also jemand, der sowas Tolles geschaffen hat und zu früh gehen muss, ist natürlich total traurig, ja.
Wir freuen uns auf den Song und danken Ihnen ganz herzlich. Das gläserne Kind können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ZDF-Mediathek schon ab dem 11. April sehen. Die Ausstrahlung ist dann am Karfreitag, 18. April um 21.15 Uhr. Alles Gute, liebe Hanna Plass, und weiter viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.